Amen. Guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, euch zu sehen. Schön, dass ihr alle da seid, heute zum Gottesdienst nach Ostern. Wir haben einiges hinter uns. Ja, wir haben Ostern gefeiert, Karfreitag, Palmsonntag. Wir haben davor eine Predigtserie gehabt, der mordende Mönch, wurde mir gesagt. Nee, den Witz hat Stefan schon benutzt. Unsere Predigtserie, der moderne Mönch, damit haben wir so ein bisschen in diesem Jahr reingestartet, einfach zu gucken, wie können wir den Glauben nochmal neu praktisch werden lassen und wie können wir den Glauben auch nochmal mit ganz vielen weiteren Facetten sehen und auch in unserem Leben etablieren. Und wir werden heute direkt weitergehen. Ja, es ist quasi eine Anknüpfung an den modernen Mönchen. Nur sind wir diesmal nicht mit einem spannenden Titel unterwegs, sondern in einem spannenden Brief. Und wir starten eine Predigtserie über den Jakobusbrief. Ja, der Jakobusbrief, ein Brief, der nicht ohne ist, der schon in der gesamten Kirchengeschichte immer hitzig diskutiert wurde, weil Jakobus einfach wichtig ist, zu sagen, hey, ein Glaube ohne Werke ist tot. Er sagt nicht, du musst was tun, damit du gerettet wirst, sondern sagt, hey, wenn du glaubst, dann tust du was, weil dich die Liebe Gottes antreibt. So, die Pointe ist weggenommen, Amen, ich könnte runtergehen. So einfach geht's nicht. Wir gehen ein bisschen rein und bevor ich meine Predigt starte und mein Countdown zurückgesetzt wird, fange ich am Anfang an mit etwas Essentiellem, was du als Christ, als Bibelleser immer machen solltest. Und zwar, guck dir an, was der Rahmen des Briefes ist. In der Theologie nennt man das die Einleitungsfragen. Wer hat das geschrieben? Wann wurde das geschrieben? An wen wurde es geschrieben? Wo wurde es geschrieben? Warum wurde es geschrieben? Weil oftmals lesen wir Aussagen, teils auch Aussagen, die relativ hart wirken. Aber wenn du weißt, an wen und was und wo es geschrieben wurde, dann hast du ja immer einen Kontext. Und Kontext ist König. Das ist der erste Satz, den du lernst, wenn du Theologie studierst. Kontext ist König. Okay, deswegen habe ich einmal eine Folie mitgebracht. Noch eine? Ja, sehr gut. Einmal sacken lassen ist ein bisschen viel. Lest euch das mal kurz durch. Wir gehen das dann mal durch. Kannst du auch ein Foto machen, kannst es abschreiben. Ich kann es dir per Mail schicken. Du kannst zuhören, du kannst ein fotografisches Gedächtnis haben. Hauptsache, du merkst es dir. Bevor wir reinstarten, gebe ich uns das mit, weil das wird uns immer wieder beschäftigen in der gesamten Predigtserie. Weil das ist der Rahmen, warum Jakobus die Sachen geschrieben hat, ja. Also, ganz einfach, der Schreiber des Jakobusbriefs ist Jakobus. Ja, das kriegt man auch noch ohne Studienhilfen raus. Aber was man vielleicht nicht auf Anhieb weiß, ist, dass es der Halbbruder von Jesus ist. Über ihn lesen wir auch in anderen Stellen, in der Apostelgeschichte, im Galaterbrief, im Matthäusevangelium. Und er war der Leiter der messianischen Hauptgemeinde in Jerusalem. Ja, in Jerusalem gab es die große Gemeinde und er wurde dort irgendwann als Hauptleiter eingesetzt. Genau, sein Brief richtet sich an Judenchristen in seiner Gemeinde, aber auch an Judenchristen, die aus Jerusalem heraus vertrieben sind und um Palästina herum leben. Er war ungefähr 20 Jahre dort Leiter in der Gemeinde und er machte sehr schwere Zeiten durch, als Christ und mit seinen Leuten gemeinsam. Genau, und das mündete darin, dass er am Ende seines Lebens auch getötet wurde. Und wie ich schon gesagt habe, während seiner Zeit erlebten diese Judenchristen ein extremes Leid. Da kommen wir gleich nochmal in der Predigt drauf zurück. Mit seinem Brief will Jakobus die Art und Weise zu leben hinterfragen. Und das macht er sehr, sehr spitz und sehr, sehr klar und immer an der Grenze zu, vielleicht ist es ein Tick zu viel, aber ich sag's mal so klar, damit ihr es auch versteht. Er will ermutigen, auch in schwierigen Zeiten weise zu sein und weise zu leben. Ja, er will ermutigen, dass wir echt sind und dass wir Gott nachfolgen. Und dafür bringt er dann in seinem Buch, ja, das ganze Buch, das ganze Brief, 12 verschiedene Lehren, die ihm immer wichtig sind, die er immer wieder so einklammert mit Sätzen. Und dann hast du immer so Sandwich-Happen. Ja, also du hast Themen und dann immer so Schlagsätze, die er benutzt. Genau, seine Inspiration ist tatsächlich die Bergpredigt, Matthäus, wo Jesus mit den Jüngern auf dem Berg ist und nochmal neu auch Gebote und Gesetze auslegt und sie neu mit Inhalt füllt. Aber er liebt auch das Buch der Sprüche im Alten Testament, vor allem die ersten 9 Kapitel. Und das sind so seine Inspirationsquellen. Und mit diesem Mindset, ja, würden wir 20-Jährigen sagen und 15-Jährigen, mit diesem Mindset hat er diesen Brief geschrieben. Er ermahnt uns, dass wir nicht nur über Liebe sprechen sollen, sondern dass wir diese auch leben und dass wir uns ganz Gott hingeben. Habe ich schon gesagt, werdet ihr öfters hören, ist wichtig. Wenn er es so oft schreibt, darf ich es so oft sagen. Es gibt noch, das sind mal so grobe Sachen. Das ist echt entscheidend, weil jetzt hast du ein Bild vor Augen, an wen schreibt er eigentlich? Und das wird uns helfen, wenn wir in den nächsten 9 Predigten diese Serie durchgehen, die einzelnen Texte besser zu verstehen und auch auf unseren Alltag anzuwenden und zu übertragen. Habt ihr was mitgenommen? Könnte ich als Dozent anfangen? Ja, sehr gut. Berührer, falls ihr zuschaut, ich bin noch frei. So. Freunde, dann starten wir rein. Countdown zurücksetzen, danke. Einleitung. Ich habe es schon erwähnt, heute schauen wir in das erste Kapitel des Jakobusbriefes. Und dabei starten wir direkt mit einem einfachen Thema. Es geht um Prüfung und Versuchung. Super, ne? Super. Da ist man einmal im Urlaub und die Kollegen entscheiden sowas. Und dass ich damit starten darf. Vielen Dank, Stefan, an dieser Stelle. Ja, Jakobus ist es ein großes Anliegen, dass wir verstehen, dass das Leben nicht ohne Herausforderung ablaufen wird. Und ich glaube, das wissen wir alle. Also da brauchst du nicht 40, 60 oder 90 sein. Ich glaube, wir alle wissen, dass er da recht hat. Wir sind in einer Leistungsgesellschaft, wir werden ständig abgecheckt. Unser ganzes System des Lebens baut darauf auf, dass du geprüft wirst und für gut oder schlecht befunden wirst. Ja, das ist die Prüfungsangst des Real. Dieses ständige Messen, es nervt ungemein. Auch sind wir ständig mit Versuchungen konfrontiert. Ja, kaufe ich das neueste Handy, was Apple rausgebracht hat, obwohl meins erst ganze 9 Monate alt ist. Ja, das Essen schmeckt so gut, ich bin randvoll, aber nehme ich noch ein bisschen, auch wenn es eigentlich zu viel ist. Eigentlich müsste ich arbeiten, aber meine Serie hat nur noch 3 Folgen. Wenn ich die mache, kann ich ja morgen umso mehr arbeiten. Ja, unser Leben wird ständig auf die Probe gestellt. Wir sind regelmäßig versucht, andere Dinge zu tun, als die, die wir tun sollten. Wir sind vor großen Lebensprüfungen, wir wissen nicht, wie es weitergeht und irgendwie ist es ein Mix aus allem. Und leider bleibt es nicht nur bei diesen vermeintlichen harmlosen Kleinigkeiten. Wenn der Hammer des Lebens dich trifft, und du alles verlierst, dann wird dein ganzes Leben, deine ganze Existenz auf die Probe gestellt. Leid ist extrem und Leid ist extrem schmerzhaft. Und auch Versuchungen sind nicht ohne. Hey, wenn du dein halbes Leben versoffen hast und du bist aus deiner Alkoholsucht rausgekommen, dann ist jede Party eine neue Versuchung zurück. Egal wie sehr du Christ bist und wie frei du bist, es ist Teil deiner Geschichte und immer wieder kann es sein, dass es sich versucht einzuschleichen. Wenn wir also ehrlich sind, das Leben ist großartig, aber nicht nur. Das Leben ist nicht nur einfach, das Leben ist herausfordernd. Es passieren Dinge, die uns alles abverlangen und es gibt Versuchungen, die dich und mich ja, versuchen kaputt zu machen, die versuchen unsere Seele kaputt zu machen. Und das kennst du, oder? Dir würde bestimmt was einfallen, eine Prüfung oder eine Versuchung. In deinem Leben, wenn du zurückschaust, wo du gerade drin bist, irgendwas kommt dir bestimmt. Und dann kommt dein Pastor und sagt, wir machen den Jakobusbrief. Du bist mittendrin und dann liest er dir Jakobus 1, die Verse 2 bis 4 und 12 vor.
Regie, ich brauche die Bibeltexte.
Ist in Ordnung. Ich habe sie auch hier. Ah, da sind sie. Also, du bist mittendrin und dann kommt dein Pastor und liest dir das vor. Was macht das mit dir? Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Das ist schon eine starke Ansage und ein hartes Brett, finde ich. Freu dich doch einfach, wenn es dir schlecht geht. Was meint Jakobus hiermit? Lass uns mal im ersten Teil dieser Predigt über Prüfungen sprechen. Ich habe schon am Anfang erwähnt, dass Jakobus diese Zeilen an Judenchristen in Jerusalem schreibt, die überall zerstreut sind. Ja, sie sind Exilanten, das heißt, sie sind ins Exil, dahin, wo es sicher ist, geflohen, weil dort, wo sie waren, war es nicht mehr sicher für sie. Ja, und sie sind Leute, die keine richtige Heimat mehr haben. Sie sind herausgefordert mit Einsamkeit, Trauer, Enttäuschung, aber auch mit Krankheit. Und dazu kommt noch viel mehr. Die meisten seiner Hörer waren bitterarm, wirklich bitterarm. Und diese Armut kam daher, dass sie religiös verfolgt wurden. Ja, und diese Verfolgung hat es nicht besser gemacht. Und als Kirsche obendrauf haben die reichen Leute der Gesellschaft versucht, die Christen zu schikanieren, auszubeuten, unrechtmäßig vors Gesetz zu bringen und einfach wie die schlechtesten Menschen zu behandeln und sie auszunehmen bis zum geht nicht mehr. Sie waren herausgefordert mit einem Leid, für dem sie nichts konnten. Ja, und das Leid verursacht durch ihre Verfolgung. Und das beschreibt ein Stück weit, was diese Prüfungen des Lebens sind. Sie sind ein intensives Ringen mit dem Problem, dass man unverdient leidet. Und dann stellt man sich die Frage, warum eigentlich? Warum geschieht mir das? Warum geschieht mir das schon wieder? Kann ich nicht einmal in meinem Leben Ruhe haben? Kann es nicht einmal aufhören? Ich habe keinen Bock mehr, immer Leid in meinem Leben zu haben. Und das Leben, das nimmt keine Rücksicht. Die Zeit tickt weiter und es gibt zu viele Leute, welche unverdient durch schwere Zeiten gehen müssen. Und hier kannst du jetzt zwei Ansätze verfolgen. Du kannst sagen, okay, wenn es Leid gibt, dann gibt es keinen Gott. Weil ein allmächtiger Gott, der würde doch das Leid sofort beenden, wenn er es gut meint, wenn er wirklich der Liebende wäre. Oder du könntest sagen, hey, es gibt Leid und es gibt einen Gott, weil dieser Gott mittendrin ist, obwohl er es nicht müsste. Weil er mittendrin ist, für dich und mich da ist, an dir dran ist, wenn du das Schlimmste in deinem Leben durchmachst und er geht nicht und sagt, du bist selbst schuld. Er bleibt dran. Und er liebt dich. Und Jakobus ist überzeugt, dass das Leiden der Gläubigen nicht gottesferne ist, sondern unter der Aufsicht Gottes steht. Gott hat es im Blick und Gott sieht uns. Gott will das Beste für uns, aber diese Welt ist zerbrochen und kaputt. Und genau darin will Jakobus uns ermutigen. Gott ist hier, obwohl alles so schlimm erscheint. Er will uns ermutigen, fest zu Gott zu stehen, weil am Ende des Leids ein viel größerer Lohn steht. Und bei diesem Lohn geht es nicht darum, ob ich wieder einen Vorteil habe, den richtigen Coupon gefunden habe und reich werde. Es ist dieser himmlische Lohn, gerecht gesprochen zu sein vor Gott und vor seinen Augen stehen zu dürfen und zu wissen, dass wir ewig mit ihm leben werden. Das ist der Lohn dafür, wenn wir treu und gehorsam mit Gott unterwegs sind. Das ist der Lohn dafür, wenn wir ihm unsere Schuld bringen und unser ganzes Leben weihen. Das ist der Lohn dafür, wenn wir in allen Höhen und Tiefen uns an ihm klammern. Und das ist echt schwer nachzuvollziehen, wenn man sowas noch nicht erlebt hat oder wenn man daran gar nicht glaubt. Daher denke ich auch, dass diese Vorteile einer Prüfung irgendwie nur für Gläubige sein können, weil man erst durch die Beziehung zu Gott begreifen kann, was es heißt, dass einem alle Dinge zum Besten dienen werden. Prüfungen sind ein Test für unseren Glauben und eine Möglichkeit für das Eingreifen Gottes. Prüfungen formen unseren Charakter und lassen uns reifer werden. Und daher können wir uns darüber freuen, dass wir in der Prüfung nicht alleine sind. Es ist alles andere als einfach zu verstehen, aber da ist etwas dran. Schicksalsschläge, Herausforderungen, Probleme lassen uns irgendwie wachsen, wenn wir sie meistern. Wir werden weiser und weitsichtiger, wir kriegen eine Barmherzigkeit, ein größeres Herz. Wir verstehen, hey, wir sind alle irgendwie im selben Boot und machen alle den gleichen Mist durch. Und dann können wir an diese Sache mit Gottvertrauen rangehen. Wir sind nicht alleine in diesem Kram. Wir können Gott vertrauen, es ihm anvertrauen. Und wenn wir dann ausharren und durchhalten, dann schreibt Jakobus, dass es unseren Charakter vollkommen macht. Vollkommen, ein wichtiges Wort, welches Jakobus 7-mal in seinem Brief benutzt. Und vollkommen werden bedeutet, dass unser Glaube gestärkt und unser Charakter geformt wird, damit wir Jesus ähnlicher werden und ihn hier repräsentieren. Wenn Jakobus also schreibt, dass wir uns freuen sollen, dann meint er nicht, dass wir alles weglächeln müssen. Darum geht es nicht. Prüfungen sind ein Anlass zur Freude, weil wir wissen dürfen, dass uns Gott ganz nah ist, sieht und bei uns ist. Sie sind ein Anlass zur Freude, weil die Leiden dieser Welt nichts sind im Vergleich zu der Schönheit, welche wir eines Tages in Ewigkeit mit Gott erleben werden. Und ich habe es schon gesagt, wenn du das nicht glaubst, dann ist das schwer nachzuvollziehen. Aber die Hoffnung in deinem Leid ist die Ewigkeit mit Gott. Dass es nur begrenzt ist, dass es irgendwann vorbei ist. Dass es ein Leben nach dem Tod gibt, was schöner sein wird, als wir es uns jemals vorstellen können. Ich sag's nochmal, Gott ist mittendrin, wenn unser Leben auf dem Prüfstand steht. Gott ist mittendrin, wenn sich zeigt, ob wir nur glauben, wenn alles gut ist oder auch, wenn nichts gut ist. Und dieser Gott ist mittendrin und leidet mit dir, wenn er sieht, was die Menschen ohne ihn alles anstellen und anrichten. Gott ist hier, ganz nah, auch wenn wir ganz weit von Gott wegleben als Menschen. Und ich weiß nicht, was deine jetzige Lebensprüfung ist. Ich weiß nicht, ob du körperlich oder psychisch krank bist, ob du finanzielle Rückschläge hast oder ob ein geliebter Mensch gestorben ist. Aber ich möchte dir heute Morgen sagen, auch wenn du keinen Grund zur Freude hast, kannst du dich irgendwie freuen. Weil der Schöpfer des Universums dich sieht, liebt und mitleidet. Und auch wenn keiner versteht, was du durchmachst, so versteht dich Gott selbst. Denn er hat seinen Sohn Jesus Christus gegeben, der ihm auf dieser Erde Leid durchgegangen ist, so wie du es gerade machst. Er weiß, wie es dir geht und wie du dich fühlst. Deswegen ermutige ich dich, bleib irgendwie dran. Mit der letzten Kraft, mit deinem kleinen Finger. Klammer dich irgendwie. Und ich möchte mit dir glauben, dass Gott sich treu zu dir stellt, dass du neu diese Belohnung des ewigen Lebens als Hoffnung sehen wirst und dass du sein Wirken in deinem Leben erfährst. Prüfung, ein unfassbar herausforderndes Thema, aber sie gehören dazu. Und ich glaube, die Leute, an die Jakobus geschrieben hat, sie wussten ganz genau, was es heißt, sie es durchzumachen und was es heißt, sich dran zu klammern. Und dann haben wir hier noch den zweiten Punkt von Jakobus, das Thema Versuchung. Und lasst uns da mal weiterlesen. Jakobus 1, Verse 13 bis 15. Doch wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, soll er nicht sagen, es ist Gott, der mich in Versuchung führt. Denn so wenig Gott selbst zu etwas Bösem verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemanden dazu. Nein, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt. Nachdem die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Die Sünde aber, wenn sie ausgewachsen ist, gebiert den Tod. Er hat erst über Prüfung gesprochen, wo du nichts für kannst. Und jetzt sagt er, aber da ist noch was anderes. Versuchung. Wichtig, nicht vermischen. Ja? Aus Prüfungen können Versuchungen hervorgehen, aber nicht vermischen. Da sind wir schnell drin. Weil von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Sieg zu Sieg, alles, was negativ ist, ist immer vom Feind. So einfach ist es nicht. Es ist wichtig, dass wir an dieser Stelle unterscheiden. Versuchungen sind anders als Prüfungen. Gott mag Prüfungen zulassen. Ja, er mag sogar welche bringen, wie bei Hiob. Aber Gott ist nicht derjenige, der die Menschen versucht, Böses zu tun. Und das war von den Hörern die Ausrede. Ja, wenn mich da noch was versucht, dann könnte es doch sein, wenn Gott alles zulässt, dass er auch das macht und ich von ihm versucht werde. Nein, nein, die Versuchung kommt von uns. Die Bibel nennt das sündige Natur. Wir Menschen versuchen, einen Alleingang zu gehen. Wir wollen nicht auf Gott hören. Wir denken, dass wir alles am besten wissen, dass wir zurechtkommen, ja, dass wir selbst Gott sind. Aber das Thema Versuchung finden wir in der Bibel immer wieder erklärt. Versuchung beschreibt die Bibel als eine Herausforderung oder als den Anreiz, etwas zu tun, was gegen Gottes Willen ist und von uns von ihm trennt. Ein Beispiel dafür finden wir in 1. Mose 3, wo Adam und Eva im Garten Eden von der Schlange versucht werden und dann von der Frucht des Baumes der Erkenntnis essen, obwohl Gott ihnen verboten hatte, dies zu tun. Der Mensch, der hatte eine harmonische Beziehung mit Gott. Es war alles gut. Es war so, wie es einmal sein wird, wenn er wiederkommt. Aber der Mensch, der hat sich selbstständig gemacht. Gott wusste, was ihm gut tut und was nicht. Und deswegen erlaubte er alles, außer diesen einen Baum. Und genau das taten sie aber. Sie haben dem Impuls der Versuchung nachgegeben und ihr eigenes Ding machen wollen. Die freie Entscheidung hat sie dazu bewegt, sich gegen Gottes Anweisung zu stellen und nicht darauf zu hören, was das Beste für sie ist. Ja, 1. Mose 3, 6. Die Früchte waren so frisch, lecker und verlockend. Und sie würden sie doch klug machen. Also nahm sie eine Frucht bis hinein und gab auch ihrem Mann davon. Da aß er auch von der Frucht. In dieser Geschichte, wenn du sie mal länger liest, da kommt auch eine Schlange mit ins Spiel. Eine Schlange, welche den beiden Zweifel einsät. Hey, glaubst du, dass Gott es wirklich gut meint? Glaubst du, Gott hat wirklich den besten Plan für dich? Ich meine, wenn du Baum vom Baum der Erkenntnis isst, dann weißt du so viel wie Gott. Dann kannst du doch für dich selber sorgen und alles wird viel, viel besser. Hey, nimm doch mal ein Bissen. Dann erkennst du die ganze Welt wie Gott. Und dann kannst du alleine unterwegs sein. Den Typen, der nur von oben da von dir, zu dir redet, den brauchst du dann nicht mehr. Den brauchst du dann nicht mehr. Sie säte Zweifel. Zweifel daran, ob Gott es wirklich gut meinen würde. Sie säte Zweifel, indem sie ihnen klar machte, sei doch dein eigener Herr. Leb doch deinen freien Willen. Mach doch, was du willst. Es gibt doch eh keinen Gott. Oder er meint es eh nicht ernst. Mach. Du wirst es besser hinkriegen als Gott. Versuchungen gibt es auch heute noch. Ich glaube, das, was ich gesagt habe, das haben wir bestimmt alle schon mal selber geglaubt oder auch gehört. Hey, wir zweifeln daran, ob es Gott gibt. Wir zweifeln daran, ob sein Plan wirklich gut ist. Ja, oder wir glauben gar nicht erst an diese komische Märchenfigur. Wir Menschen machen unser eigenes Ding, versuchen uns mit den Dingen dieser Welt zu füllen, die Spaß machen, die Freude. Wir versuchen Geld und alles zu bekommen, um uns selbst zu verwirklichen. Wir merken gar nicht, dass wir in all dem unser Leben ruinieren, weil wir Dingen hinterherrennen, die keinen Wert haben. Und dabei entfernen wir uns bewusst immer weiter weg von Gott. Diesen Gott brauche ich nicht, ich habe mein Geld. Diesen Gott brauche ich nicht, ich habe meine Sexpartys. Diesen Gott brauche ich nicht, ich habe meine Drogen. Diesen Gott brauche ich nicht, ich habe alles, was ich will. Herr, Gottes Plan ist größer und besser. Aber manchmal können wir es nicht entdecken. Jakobus betont hier, dass diese Versuchungen nicht von Gott kommen, sondern es sind wir selbst, unser eigenes Verlangen nach mehr. Und das ist wichtig zu betonen, da auch manche Menschen hier die Ausrede hatten, Gott versucht mich doch. Wenn er das Leid zulässt, dann versucht er mich doch. Nee, so ist es nicht. Jakobus haut hier entschieden dazwischen und betont, dass Gott uns niemals versuchen wird, weil er gut ist. Weil er gut ist. Und darüber hinaus differenziert Jakobus auch in Vers 15 nochmal zwischen Versuchung und Sünde. Das ist auch wichtig. Da gab es auch interessante Meinungen an seiner Hörerschaft. Ja, die gesagt haben, hey, wenn ich versucht werde, dann bin ich ja direkt ein schlechter Mensch. Und Jakobus sagt hier, nee, Versuchung ist nicht Sünde. Wir Menschen, wir werden ständig versucht. Wir müssen ständig standhaft bleiben. Ja, wenn die Steuererklärung vor der Tür steht, fragst du dich, soll ich wirklich alles angeben? Wenn du mal durchrechnest, wie viel Geld du verdienst, wenn du schwarz arbeitest, musst du zweimal nachdenken, ob du es machen sollst. Wenn du mit deinen Freunden unterwegs bist und alle nehmen diese Drogen, die sie gut drauf machen, dann fragst du dich, hey, könnte mir das nicht auch Spaß machen? Und die Liste, die könnte also weitergehen. Ich glaube, wir haben so viele Geschichten von Menschen, die hier was beitragen könnten, weil wir alle im selben Boot sitzen. Wir werden alle versucht, ständig. Und dann merken wir, diese Versuchungen sind allgegenwärtig. Sie wollen uns wegziehen. Ja, wenn wir getrennt von Gott leben, dann wirken diese Angebote extrem attraktiv. Und dann werden sie uns noch ständig präsentiert und es fängt an zu rattern. Und du fragst dich, ist da vielleicht mehr? Ist da vielleicht mehr? Jakobus beschreibt uns, dass diese Versuchungen wie eine Falle sind. Auch anders übersetzt wie ein Köder. Ein Köder, den der Feind vor dir auslegt, damit wir als Fisch zubeißen. Und was dann passiert ist, wir werden weggerissen. Zack, von Gott. Wir werden weggerissen, an Land gezogen, aufs Land gebracht und wir merken gar nicht, dass wir in einer ganz falschen Umgebung sind, die wir eigentlich gar nicht gebrauchen können. Es sieht so verlockend aus, ja, und es lädt doch auch zum Genießen ein. Aber dann, zack, wirst du weggerissen. Sünde entsteht erst, wenn wir dem Impuls der Versuchung nachgeben und sie ausleben. Wenn diese Versuchung dann schwanger wird, sagt Jakobus hier, wenn man mit ihr unterwegs ist und immer wieder kommt sie hoch und du merkst, ach, vielleicht ist es doch in Ordnung, vielleicht geht's doch mal morgen aus, vielleicht einmal könnte es sein, dann wird's schwanger in dir und irgendwann setzt du sie in die Tat um, es wird geboren. Und dann ist Sünde, die dich von Gott trennt. Und das sind harte Worte, die Jakobus hier benutzt. Das sind harte Worte, aber ich bin froh, dass es eine Lösung gibt. Dass es eine Lösung gibt, weil ich glaube, Versuchungen sind dafür da, um dich und mich kaputt zu machen. Und Gott ist dafür da, um dich und mich heiler zu machen. Hey, welchen Weg willst du wählen? Welches Leben willst du leben? Die Lösung ist, mit Gott zu sein. Die Lösung ist, bei Gott zu sein. Wenn wir Gott besser kennenlernen, dann wird auch die Kraft und die Häufigkeit der Versuchung abnehmen. Hey, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Ich habe Gott, brauche ich nicht. Hat mich damals schon kaputt gemacht, brauche ich nicht, ich habe Gott. Soll mich nicht nochmal kaputt machen, brauche ich nicht, ich habe Gott. Die Häufigkeit der Versuchung wird abnehmen, aber Versuchungen werden trotzdem immer Teil unseres Lebens bleiben. Und es wird auch Momente geben, wo wir dieser Versuchung erliegen werden. Hey, wir sind alle Menschen und wir sind nicht perfekt und zerbrochen. Und wenn wir dann fallen und merken, wo wir wieder unterwegs sind, wenn wir weggerissen worden sind, dann liegt es an dir und mir. Kommst du zurück zu Gott? Springen wir um unser eigenes Ego, lassen wir unser Stolz mal beiseite, uns selbst zu verwirklichen, erkennen wir, dass wir alleine nicht leben können und dass wir einen Gott brauchen. Seit Gott seinen Sohn ans Kreuz geschickt hat, können wir jederzeit zu ihm kommen und um Vergebung bitten. Und egal, was du und ich getan hast, wir sind nicht mehr für immer verbannt, so wie es Adam und Eva waren. Wir können zu Gott kommen, ihm all unsere Herausforderungen, Versuchungen, all unseren Müll bringen. Und wenn wir dann aufrichtig und ehrlich beten, dann wird er uns vergeben und ein neues Leben schenken. Und er wartet nur darauf. Er wartet nur darauf, dass du und ich, dass wir zu ihm kommen und ein Leben mit ihm beginnen. Hey, Gott liebt dich und er will an deiner Seite sein, während du durch die Herausforderungen des Lebens gehst. Das ist kein Vielleicht, das ist Gesetz. Aber wir müssen uns dafür öffnen. Ich habe es schon gesagt, versucht zu werden gehört leider zum Leben dazu. Versucht zu werden bedeutet aber nicht, dass du und ich, dass wir schlechte Christen sind. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht. Nee, ist kein Zitat, ich weiß nicht, was das ist. Vielleicht habe ich mir das auch selber ausgedacht, ich habe keine Ahnung. Falls die GEMA das sieht und das ist ein Zitat, schickt die Rechnung an Nico. Christliche Reife zeigt sich nicht in der Seltenheit der Versuchung, sondern darin, wie selten man der Versuchung nicht nachgibt. Da fehlt ein ganz wichtiges Wort. Kannst du das Zitat schnell wegmachen? Nee, doch. Grammatik ist nicht so mein Ding. Lass mich das. Christi reizt sich nicht in der Seltenheit der Versuchung, sondern. Ja, das passt, das selten. Ja. Okay, ich habe euch ein Zitat mitgebracht, ich weiß nicht von wem, ich lese euch das nochmal vor. Christliche Reife zeigt sich nicht in der Seltenheit der Versuchung, sondern darin, wie selten man der Versuchung nachgibt. Danke. Daher möchte ich dir jetzt ein paar Tipps geben, ganz kurz. Ja? Ganz Tipps, wie du standhafter wirst gegenüber dieser Versuchung. Wie du seltener dieser Versuchung nachgibst. Und ihr einfach sagst, brauche ich nicht, will ich nicht, mache ich nicht. Und diese Tipps sind so einfach, dass du sie kennst. Egal, wie lange du im Glauben bist, okay? Ganz einfach. Das sind die Lieblingstipps eines Pastors übrigens. Ja, ja. Lies deine Bibel. Lies deine Bibel, kenn Gottes Wort. Es ist so simpel. Weiß, was uns Menschen gut tut und weiß, was Gottes Plan ist, indem du sein Wort liest. Da steht es drin. Dann wirst du mehr und mehr unterscheiden, was gut ist und was dir nicht gut tut. Ganz simpel. Sprich mit anderen Gläubigen über Gott. Ja, teil dein Leben, deine Herausforderungen. Unterhaltet euch über das, was in der Bibel steht, was ihr glaubt, wo ihr herausgefordert seid. Seid miteinander unterwegs. Aber erzählt nicht nur, wenn ihr einen schönen Mercedes gekauft habt. Erzählt auch, wenn es nicht gut läuft in der Ehe, mit deinen engsten Freunden. Wir sind kein Club, der eine Maske aufsetzen muss und immer nur erzählt, dass der nächste Paycheck erhöht wurde. Wir sind auch Leute, die miteinander unterwegs sind im Schmerz und im Leid. Okay? Vergiss nicht, die schlechten Sachen zu erzählen, weil du denkst, es muss immer nur gut sein. Sprich mit deinen Leuten und seid unterwegs. Bleibe im Gebet. Ja, einfacher wird's nicht. Wer viel betet und mit Gott spricht, der bringt auch seine Anliegen vor Gott. Und der kann sich sicher sein, dass Gott es weiß. Ich meine, Gott weiß es eh, weil er uns kennt. Aber er will mit dir Beziehung haben. Er will, dass du mit ihm redest. Weil wenn du mit ihm redest, wirst du aufmerksamer für das, was Gott tun möchte. Weil wenn du es ihm gesagt hast, wirst du auch darauf achten, ob er antwortet. Ganz einfach. Lies deine Bibel und bete. Zusammengefasst, lerne Gott besser kennen und du wirst wissen, was gut ist und was nicht gut ist. Du wirst wissen, was gut ist und was nicht gut ist. Lesen wir mal den letzten Abschnitt von unserer Jakobusstelle. Das sind die Kapitel 1, Verse 16 bis 18. Ja, Gott ist gut. Immer. Immer. Macht euch nichts vor, meine lieben Geschwister. Von oben kommen nur gute Gaben und nur vollkommene Geschenke. Sie kommen vom Schöpfer der Gestirne, der sich nicht ändert und bei dem es keinen Wechsel von Licht zu Finsternis gibt. Seinem Plan entsprechend hat er durch die Botschaft der Wahrheit neues Leben in uns hervorgebracht, damit wir bildlich gesprochen, unter all seinen Geschöpfen eine ihm geweihte Erstlingsgabe sind. Nachdem Jakobus über Prüfung und Versuchung spricht, will er hier nochmal ein ganz glasklares Statement setzen. Und dafür holt er sich die volle Aufmerksamkeit der Zuhörer. Hey, macht euch nichts vor. Aufgepasst, kommt mal klar, fokussiert euch. hört mir jetzt zu. Das, was ich jetzt sage, ist wichtig zu verstehen. Macht euch nichts vor, seid wachsam. Von Gott kommt nichts Schlechtes. Von Gott kommt nichts Schlechtes. Gott ist nicht verantwortlich für euer Leid, eure Versuchung, für eure Verfolgung. Gott ist nicht dafür zuständig. Er ist vollkommen gut und er ist im tiefsten Punkt eures Lebens bei euch, um euch zu trösten. Aber er versucht euch nicht. Weil Gott, das ist Jakobus' Argumentation, Gott ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Ist es nicht großartig, was er drauf hat? Gott hat das Universum in seiner Hand. Wer kann das schon? Er hat alle Macht und seine Fürsorge, sein Geist Gottes ist allgegenwärtig, immer. Wenn wir beide im Leid sind, ist Gott bei beiden. Wer kann das? Wer kann das? Gott hat eigentlich diesen Menschen geschaffen und hatte nur Gutes für ihn im Sinn. Er ist alle Tage bei euch. Er sieht deine Schmerzen und er kennt deine hoffnungslose Situation. Bei ihm findest du Trost, Heilung und Versorgung. Gott wird sich niemals ändern. Das, was er angefangen hat, wird er vollenden. Er ist immer gleich. Seine Liebe, sein Herz, sein Wesen sind für die Menschen, für uns als Schöpfung. Er leidet, wenn er sieht, dass wir alleine unterwegs sind. Er leidet, wenn er sieht, wie wir unterwegs sind. Und dieser Gott, der all das und vieles mehr in seiner Hand hält, dieser Gott kann nur gut sein und kann nur Gutes tun. Dieser Gott wird uns alle Dinge zum Besten werden lassen, egal wie schlimm es war oder ist, weil er aus dem schlimmsten Zeug deinen besten Moment machen kann. Und es ist so schwer zu verstehen, wenn du mittendrin bist. Ich setze auch nicht voraus, dass du nach Hause gehst und sagst, Lars hat gepredigt, kann ich jetzt. Ja, da bin ich weit von entfernt. Aber ich wollte einfach mal so klar predigen, wie Jakobus schreibt, um uns zu erinnern, worum es eigentlich geht. Gott hat das Ruder deines Lebens in der Hand und er kann jede Situation zum Guten wenden. Von ihm kann nichts Schlechtes kommen. Erinnert euch daran. Hey, seid wachsam. Aufgepasst. Erinnert euch, Geschwister. Egal, ob ihr geprüft oder versucht werdet, Gott ist bei euch. Ich hatte es anfangs schon erwähnt, aber will jetzt noch mal kurz draufgehen. Leider erliegen wir Menschen oft diesem Missverständnis. Wenn es einen Gott gibt, warum lässt er dann all dieses Leid zu? Ein allmächtiger Gott, von dem du mir hier erzählen willst, wenn er wirklich gut wäre, könnte doch mit einem Fingerschnipsen alles in meinem Leben verändern und beenden. Warum macht er das nicht? Warum macht er das nicht? Es gibt so viel Leid auf der Welt. Warum macht er das nicht? Zuerst möchte ich sagen, ja, Gott ist allmächtig und er könnte mit einem Fingerschnipsen alles verändern. Und ja, das vergessen wir, er wird es, weil er wird eines Tages wiederkommen, König Jesus, und diese Welt heile machen. Okay? Also das vergessen wir oft, ja, weil wir sind ja ungeduldig. Er wird wiederkommen und diese Welt zu einem besseren Ort verwandeln. Aber bis dahin wird er immer wieder in unser Leben eingreifen, aber wahrscheinlich nicht alles auf Anhieb ändern, weil er uns nicht manipulieren will. Wir sind nicht seine Marionetten. Wir als Menschen sind mit einem freien Willen geschaffen worden, den Adam und Eva genutzt haben, um sich von Gott zu trennen. Gott ist nicht der Verursacher des Ganzen hier, wir Menschen selbst, weil wir uns nicht an das Wichtigste und Höchste und Beste halten und auf ihn hören. Wir Menschen, wir haben Verantwortung. Wir haben Möglichkeiten. Wir haben die Möglichkeit, moralische Entscheidungen zu treffen. Gott hat dich und mich als freies Wesen geschaffen. Wir können zwischen mehreren Handlungsoptionen wählen. Wir können zwischen Gut und Böse, zwischen Leben und Tod unterscheiden. Aber die Menschheit muss auch mit den Konsequenzen ihres Handelns leben, wenn sie schlechte Entscheidungen trifft. Und das sind wir und waren wir alle mit in einem Boot. Ihr könnt gerne nach vorne kommen. Und trotz dessen, dass wir gesagt haben, Gott, nein, danke, sagt er, ich bin trotzdem da. Obwohl wir gesagt haben, Gott brauche ich nicht, ich habe keinen Bock auf Gott, ist unnötig, sagt er, ich bin trotzdem da. Und er sagt dir, selbst wenn du 80 Jahre sagst, keinen Bock auf dich, dich gibt es nicht, sagt Gott, ich bin trotzdem da. Weil das ist seine unendliche Liebe für dich und mich. Das ist seine unendliche Gnade für dich und mich. Das ist das Gute, was wir immer über Gott lesen, dass er treu ist, bis zur letzten Sekunde. Wir sind für uns selbst verantwortlich, aber Gott hat uns nicht selbst überlassen, wenn wir uns in diesem Leben an ihm klammern. Er sieht das Leid. Er sieht das Leid, was daraus entsteht, dass wir Menschen uns bereichern wollen, dass wir uns gegenseitig ausbeuten, unterbuttern, aufeinander draufhören. Und in dem Ganzen sagt er, ich lasse euch nicht alleine. Er will dein Leben in seine Hand nehmen. Er will dein Leben in seine Hand nehmen. Die Frage ist, willst du das? Gott ist nicht dieser böse, ferne und strafende. Er ist nah an dir dran und will Teil deines Lebens sein. Er wird dich immer lieben und dir immer hinterhergehen. Er wird dich nicht aufgeben und er gibt die Menschen nicht auf. Bis er wiederkommen wird, wird er an jedem Einzelnen dranbleiben. Und ich möchte dir heute die Frage stellen, wie würde dein Leben aussehen, wenn du es einem Gott anvertraust, der immer an deiner Seite steht? Würde es anders aussehen, falls du ihn noch nicht kennst? Geh mir mal davon aus, dass das wahr ist. Was würde sich verändern? Und ich möchte eine zweite Frage stellen für alle, die mit Gott unterwegs sind. Was glaubst du, wie würde dein Leben aussehen, wenn du es ihm nicht anvertraut hättest? Wo kommst du her? Was hast du gemacht? Ich will jetzt keine Hände haben, aber ich will mal reinfragen, wie viele Leute würden behaupten, hätte ich Gott nicht kennengelernt, wäre ich heute tot, weil er mich gerettet hat von Sünde, von Sucht, von was auch immer. Und hier kommen diese zwei Fragen zusammen. Hier kommt Jesus und sagt zu uns, die Gott kennen, erzähl von dem, was du erlebt hast. Und auf der anderen Seite kommen die Leute, die Fragen haben, die unterwegs sind, die vielleicht auch heute Morgen hier sind, eingeschaltet haben, denen wir begegnen, die ihre Fragen haben, die suchen, die das nicht greifen können. Ich meine, wie willst du es greifen? Alles wird dir zum Besten dienen. Und dann kommen wir und sagen, hey, ich kann dir das mal erklären, komm mal zum Essen. Hey, wusstest du, dass ich vor 20 Jahren heroinabhängig war? Und dann fängst du an zu erzählen. Und das wird leuchten, weil es klar macht, was Jakobus hier sagt. Versuchungen und Prüfungen werden in unserem Leben sein, aber Gott ist mitten im Zentrum bei dir und trägt dich durch und wird alles zum Besten wenden. Und dann wird es bei dir Klick machen, weil du dich erinnerst, was Gott getan hat. Und bei dem Gegenüber wird es irgendwann Klick machen, weil er merkt, hey, wenn er das bei so vielen Millionen Menschen gemacht hat, kann er es auch bei mir machen? Und in dem Ganzen wird sich Gottes Güte zeigen. Gottes Güte, von der Jakobus spricht. Und deswegen sagt er unter anderem, vielleicht ist es auch meine Interpretation da rein, am Ende wird dein Zeugnis, das, was du erlebt hast, ein Licht sein für andere. Am Ende wird dein Zeugnis, das, was du erlebt hast, ein Licht sein für andere. Und es tut weh, Lars, dass du 2017 plötzlich deinen Vater verloren hast. Aber heute stehe ich hier und kann sagen, ich kann mitfühlen, was es heißt, seinen Vater zu verlieren. Würde ich jetzt sagen, dass die Situation gut war? Nee. Aber glaube ich daran, dass Gott es irgendwie gebrauchen wird, dass er irgendwas daraus machen wird, dass ich Barmherzigkeit, Mitgefühl bekommen habe? Ich glaube schon. Schwer zu verstehen, aber Gottes Zusage für dein und für mein Leben. Deswegen, wenn du Gott noch nicht kennst, möchte ich dich einladen, mach dich auf den Weg. Komm auf uns zu, komm gerne zum Gebetspunkt, lass für dich beten. Wenn du sagst, du willst Gott in dein Leben einladen, dann kannst du das für dich beten. Sag Gott, hier bin ich, ich brauche dich, ich bin ein Sünder, ich brauche deine Vergebung, werd mein König. Du kannst aber auch auf uns zukommen, mit uns ins Gespräch kommen, dass wir dir helfen. Du kannst, wie gesagt, zum Gebetspunkt gehen. Mach dich auf den Weg und lade diesen Gott ein. Wenn du heute Morgen hier bist und Gott kennst, will ich dich ermutigen, da ist mehr als du denkst, auch wenn du es nicht siehst. Und ich weiß, dass es Momente gibt, wo man gar nichts sieht. Jahrelang. Ich habe keine Lösung. Ich kann nur der Nervige sein, der sagt, Gott ist gut. Und wenn du es nicht mehr hören kannst, versuche ich es weiter zu sagen, in der Hoffnung, dass du es irgendwann wieder greifen kannst. Weil das ist seine Verheißung, das ist sein Wesen, das ist sein Charakter. Er ist für dich da. Also lass uns doch einen Moment jetzt gleich nehmen. Ich bete noch und dann nehmen wir uns diesen Song, Schaffe Raum. Gott, schaffe Raum in mir, zu erkennen, wer du bist. Geist Gottes, komm und füll mich mit deiner Einsicht, mit deiner Klarheit, reiß Mauern ein, dass ich mehr erkenne von dir, von deiner Kraft und von dem, wer du bist. Lass uns das nutzen und singen und zu unserem Gebet machen. Ich bete noch mit uns. Danke, Jesus, für dein Wort. Danke, Gott, für dein Wort. Danke, dass du deinen Sohn gegeben hast, dass über ihn geschrieben wurde, die Evangelien. Und Gott, dass du Apostel benutzt hast, Jünger deinerseits, die aufgeschrieben haben, was sie geglaubt haben, erlebt haben und wie sie dich erlebt haben. Gott, ich danke dir, dass wir dein Wort haben und auch wenn es herausfordernd wirkt und wenn es manchmal überfordernd ist oder uns aneckt innerlich, dass es trotzdem dein Wort ist. Gott, lass es in uns Gestalt werden. Lass es uns mehr ergreifen und erkennen, wer du bist und was du für uns hast. Und Gott, ich bete für jeden Einzelnen, der hier ist und geprüft wird oder versucht wird, dass du dort hineinkommst. Gott, ich bitte dich, dass du dich in diesen Prüfungen zeigst, als jemand, der die Menschen an die Hand nimmt und durchführt. Gott, ich bitte in diesen Momenten, wo mental auch alles schwer ist, dass du so tief begegnest, dass ein Moment der Freude und des Aufatmens entsteht und wir uns das vielleicht gar nicht erklären können, aber wir merken, da bist du am Werk und schenkst uns einfach mal eine Pause von allen um uns herum. Und Gott, ich bitte dich für alle, die versucht sind, von ihrem alten Leben, für das, was vor ihr liegt, womit sie herausgefordert sind, dass du eingreifst und dass du da entschieden zwischengehst, dass du die Schönheit und die Fülle deines Geistes schenkst und dass uns die Kraft und die Liebe so erfüllt, dass wir nichts anderes brauchen. Gott, du siehst jeden Einzelnen, der herausgefordert ist, der nicht mehr weiter weiß, der vielleicht schon einen Schritt zu weit gegangen ist. Gott, ich danke dir, dass du für ihn bist und dass du gnädig bist. Dass dir der Weg zu dir immer frei ist und möglich ist. Dass du stehst mit offenen Armen und wartest, darauf wartest, dass wir zu dir kommen, dass wir Vergebung von dir erhalten, dass wir neu Glauben empfangen und dass wir vorangehen können mit dir und nicht mit dem, was uns kaputt macht. Komm, Gott, und zieh uns heraus aus diesem Sumpf der Versuchung, weil du bist gut, du bist mächtig, du hast diese Welt geschaffen, das Universum. Du bist auch derjenige, der in unser Leben eingreifen kann. Keiner ist wie du. Deswegen komm und schaffe Raum, dass wir offen sind für das, was du sagen möchtest.